Wer in Schweizer Städten eine Wohnung sucht, braucht viel Geduld, Zeit und vor allem Geld. Das Angebot ist knapp, die Preise explodieren. Auch in der Agglo sieht es nicht mehr viel besser aus. Im Zürcher Blümli-Quartier zeigt sich exemplarisch, was an vielen Orten in der Schweiz passiert. In dieser Folge reden wir zuerst darüber, wie sich das Quartier in den letzten Jahrzehnten verändert hat und wer die Treiber, Gewinnerinnen und Verlierer von dieser Entwicklung sind. Der zweite Teil dreht sich dann um die Herausforderungen im heutigen Wohnungsmarkt und wir hören von der Stadtplanerin Fabienne Hölzel, wie das städtische Wohnen von der Zukunft aussieht und warum eine vielseitige und flexible Raumnutzung immer wichtiger wird. Sie hören Beobachter Radar. Mein Name ist Jasmin Helbling und mit mir im Studio ist heute mein Kollege, der Journalist Raphael Brunner, der regelmässig über das Thema Wohnen schreibt. Hoi Raphael.
Hoi Jasmin.
Raphael, in meinem Bekanntenkreis höre ich seit Jahren Horrorgeschichten über unfaire Vermieter, absurde Wohnungsbesichtigungen oder Preisexplosionen. Zum Einstieg würde ich gerne von dir wissen, wo dir solche Probleme in letzter Zeit begegnet sind.
Besonders aufgefallen ist mir das auf dem Weg zur Arbeit. Ich arbeite in Altstädten. Wenn ich dort durchfahre, sehe ich überall neue Häuser, richtige Wohntürme. Und schon von außen fragt man sich, ja, für wer ist das Boot, wer sollte da wohnen? Ich habe dann mal nachgeschaut auf Homegate, wie viel kostet so eine Wohnung, und habe gesehen, 3 Zimmer, 90 Quadratmeter, 4.250 Franken im Monat.
Krass.
Ja, da fragt man schon, wer kann sich das leisten und für wer wird da gebaut? Und nebendran, also neben dem Wohnturm, hat es gerade noch viel ältere Wohnungen und auch dort die Bauvisier sind schon aufgestellt, also da wird sich alles ändern und ja, da kommt man schon ein Gefühl über, wohin führt das? Für wer wird das in Zukunft noch Wohnungen haben?
Mir geht das auch so. Ich arbeite und wohne in Zürich und egal, wo man durchläuft, es hat überall Baustellen. Ich war letztes Jahr auch betroffen gewesen von so einem Wohnungsproblem. Und zwar habe ich recht lange in einem kleineren Block gewohnt. Der hat einem privaten Vermieter gehört. Und die Preise sind dann auch immer fair gewesen. Und dann vom einen Monat auf den anderen hat die Bank das Haus aufgekauft. Wir haben kurz darauf aber alle Kündigungen bekommen. Und jetzt wird es umgebaut und wird wahrscheinlich viel teurer. Ich werde mir das nicht mehr leisten können. In den Schweizer Kinos läuft auch gerade ein Film, ein Dokumentarfilm, Brunau Park heisst der, der sich mit dem gleichen Thema beschäftigt. Müssen wir uns an das gewöhnen? Ist das die neue Realität?
Ja, es sieht leider schon so danach aus. Es ist ein Trend, dass professionelle, also Immobilienfirmen oder institutionelle Anleger wie Pensionskassen, die kaufen gerade im Moment sehr viel von Privaten auf und machen der, oder gehen nachher dran, aus diesen Immobilien Geld zu machen, und zwar den grösstmöglichen Gewinn. Und das ist ja auch das, was die Inhaber von diesen Firmen und die Aktionäre und nicht zuletzt auch PK-Bezüger wollen, dass, also meine PK, ich will auch, dass die möglichst hohe Renditen erzielt. Den Nachteil haben dann die, die in diesen Häusern wohnen oder vor allem die, die suchen. Also die Entwicklung ist sicher unbestritten problematisch für Wohnungssuchende. Das Grundproblem ist, dass die Nachfrage einfach deutlich höher ist als das Angebot. Das gilt vor allem für die Städte, aber nicht nur. Es gibt in der Schweiz sehr viele Leute, die gut verdienen und die können die Preise zahlen und die treiben natürlich dann auch Preise hoch, ob sie das wollen oder nicht. Darum muss man sagen, ist das die neue Realität? Ich glaube, ja. Die Bevölkerung wächst weiter, so sehen zumindest Prognosen aus. Immer mehr Leute wohnen allein, das heisst, es braucht noch mehr Wohnungen. Aus verschiedenen Gründen werden aber nicht genügend neue Wohnungen gebaut. Darum bleibt das Angebot weiterhin knapp, jedenfalls nicht so hoch, wie die Nachfrage ist, bei weitem nicht. Vor allem werden auch wenig neue Wohnungen gebaut, die eher günstig sind oder für Familien gedacht, weil das einfach nicht lukrativ ist.
Wir kommen nachher nochmal auf die Probleme und ihre Ursachen zurück. Zuerst würde mich aber noch interessieren, ob das in der ganzen Schweiz so ist, weil wir haben jetzt nur über Zürich geredet.
Nicht in der ganzen Schweiz. Es gibt Gebiete im Tessin, im Jura, in Uri. Es ist alles ein bisschen abgelegen, je weiter von den Zentren entfernt. Dort ist das nicht so. Ganz einfach kann man sagen, Wohnen ist dort am teuersten, wo am meisten Leute leben wollen. Es ist in der Stadt und an schönen Lagen, die gut erschlossen sind, sprich am See, rund um all die Seen unten. Aber auch in der Agglo ist es mittlerweile deutlich teurer geworden zum Wohnen, auch auf dem Land. Zum Beispiel in Stockenburg, dort sind die Mieten in den letzten 10 Jahren um 20% gestiegen.
Wieso das?
Ja, gibt's genaue Gründe, weiss ich nicht. Also es hat auch anscheinend auch dort viele Leute hin.
Jetzt ärgern sich sicher Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Toggenburg, wie die das logisch finden.
Auch, also eine Rolle, das ist vor allem bei den Hauspreisen, das ist nämlich noch viel extremer. Also das Einfamilienhaus im Toggenburg, das hat vor 10 Jahren noch im Schnitt 550'000 Franken gekostet, jetzt fast 900'000. Mhm. Also das ist ein riesiger Sprung, der da gemacht worden ist. Das hat sicher auch mit Corona zu tun. Das hat den Trend, dass man im Homeoffice und so weiter, dass man mehr Platz gesucht hat. Also der Trend ist dort eingesetzt oder hat sich akzentuiert und der ist immer noch so. Aber ganz allgemein, also wie vorhin gesagt, es gibt wenig Orte, wo es nicht teurer wird. Ja, ein anderes Beispiel, wo man könnte nehmen, wäre die Gegend von Münsingen. Das ist in der Agglo Bern. Auch dort die Preise für Einfamilienhäuser sind um 35% gestiegen. Und das ist jetzt nicht, ich habe das Beispiel nicht herangezogen, weil das besonders ist, sondern ist einfach normal. Also das ist eine von vielen Agglomerationen, wo die Entwicklung sich zeigt. Wenn man dann vergleicht, in den letzten Jahren, die Teuerung war 9% gewesen, in den letzten 10 Jahren, die Löhne sind etwa um 6% gestiegen. Wenn man das mit diesen Zahlen, mit dem Anstieg von Mieten und Häuserpreisen vergleicht, dann sieht man, was Wohnen heute kostet.
Das ist ein Problem, eindeutig. Und es ist nicht Zürich-spezifisch. Du hast jetzt aber einen Artikel geschrieben über das Blümli-Quartier in Zürich-Altstädte. Wir kommen also gleich nochmal da in die Nähe von unserem Büro. Wieso hast du dich entschieden, da zu recherchieren?
Das Blümli-Quartier, das ist ein Einfamilienhaus-Quartier, gebaut in den 30er Jahren mit dem Ziel, dass auch Leute mit ein bisschen weniger Geld, also ein bisschen der Mittelstand, unter Mittelstand, sich ein eigenes Häuschen leisten können. Mit einem eigenen Gärtli. Und in den letzten Jahren ist einfach, sind die Preise dort absolut explodiert. Die Nachfrage ist riesig. Sicher, Zürich ist extrem, aber die Entwicklung, die ist überall gleich. Und an dem Beispiel vom Blümli-Quartier kann man die Entwicklung, die es in der ganzen Schweiz gibt, kann man hervorragend zeigen. Also man kann zeigen, warum das so teuer geworden ist, wohnen, wer davon profitiert, wer das antreibt, auch wer die Verlierer sind. Und wie die Entwicklung sich aufs Quartier, aufs Zusammenleben auswirkt von diesen Leuten. Blümli-Quartier ist aber nicht etwas, was es nur in Zürich gibt. Also man kennt es fast in jeder Stadt, irgendwo ein Quartier, also ein bisschen die kleinen Arbeiterhäuschen, sagt man, oder sogar auf dem Land oder in der Agglo gibt es auch. Es gibt so die kleinen Einfamilienhaus-Quartier.
Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn du Blümli-Quartier sagst. Heisst das wirklich so?
Ja, das heisst so. Das ist auch bewusst gebaut worden und geplant worden nach der Idee von der Gartenstadt. Das war so eine Bewegung in der Stadtplanung oder in der Architektur auch, angefangen Ende 19. Jahrhundert, wo man hat wollte, einen neuen Wohnraum schaffen, so ausserhalb, ein bisschen ausserhalb von der Stadt, wo es weniger eng ist. Also, dass man schön wohnen kann. Jedem sein Gärtli, ein bisschen schön grün. Und dann hat man bewusst das auch so ein bisschen so genannt. Also, ich habe das Gefühl, das kommt von dort. Man hat dann auch neue Strassen bauen. Also, das ist nicht an Hauptstrassen gelegen, die dann so Aargauer Strasse oder Badener Strasse heissen, sondern wirklich eine neue Quartierstrasse. Und dann haben wir gefunden, das passt einfach ein bisschen. Dann machen wir eben so Schneeglöckli-Weg, Zykladenweg und so weiter. Und das sollte auch ein bisschen so den Spirit übergeben.
Mega herzig tönt's. Wer wohnt denn jetzt dort?
Die Durchmischung ist immer noch recht gross, weil es halt auch Leute gibt, die schon länger dort wohnen, die gekauft haben. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Vor 20 Jahren zu Preisen, die heute wirklich fast absurd günstig vorkommen. Ja, es hat sehr viele Familien. Es hat aber auch ältere Leute. Es ist sicher eher schweizerisch geprägt. Also jetzt nicht irgendwie, es hat nicht so Migranten, haben jetzt nicht so viele angetroffen. Der Spirit ist vielleicht so ein bisschen städtisch, so ein bisschen linksgrün, man sieht noch viele Regenbogenflaggen. Mhm. Das unterscheidet sich vielleicht ein bisschen von Quartieren, so ein bisschen diesen Blümli-Quartieren vom Land, da sieht man vielleicht ein bisschen mehr Schweizer Fahnen.
Ja, genau.
Aber die Atmosphäre ist recht, eigentlich recht mittelständisch.
Mhm. Wir kommen nachher noch auf einzelne Bewohnerinnen und Bewohner zu sprechen. Für mich klingt das immer noch sehr harmonisch. Du hast zwar die hohen Preise angesprochen, sonst tönt es aber nach einem Ort, wo man wirklich wohnen will. Dein Artikel ist ja jetzt aber keine Reportage aus dem Paradies, sondern spricht Probleme an. Was läuft denn schief im Blümli-Quartier?
Ja, es wird einfach immer teurer, da zu wohnen. Also mittlerweile werden die Häuser angeboten für über 3 Millionen oder Häuser zum Mieten für 5'000 Franken im Monat. Das Blümli-Quartier ist immer so gedacht als ein Familienparadies für mittelständisches Wohnglück, aber der Mittelstand kann sich das einfach schlichtweg nicht mehr leisten. Also heute muss man sehr viel Geld haben und entweder erben oder sehr, sehr gut verdienen, um in diesem typisch mittelständischen Quartier noch zu leben. Und das ist für all die sehr schwierig, die noch ins Blümli-Quartier ziehen wollen, die den Traum haben. Und natürlich vor allem für die, die mieten, die sehen, es wird immer teurer. Vielleicht, ich zahle noch nicht so viel, aber was passiert, wenn meine Miete erhöht wird, will ich da noch Platz haben? Ja, das ist etwas, wo bei diesem Quartier halt auch noch ist, der Gedanke wird viel haben, ist doch so ein bisschen in so einem Quartier, das ist kein reiches Quartier, da sollte man doch eigentlich noch wohnen können. Das ist doch ein Anspruch, den man irgendwie hat. Es sollte doch möglich sein, aber es wird immer schwieriger. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die durchaus auch Zündstoff beinhaltet.
Und die, die jetzt vor 30 oder 40 Jahren schon dort hingezogen sind oder etwas gekauft haben, die haben einfach Glück gehabt, oder?
Ja, aus heutiger Perspektive kann man das sagen, ja.
Hast du jemanden kennengelernt, der in den 80er gekommen ist?
Ja, also ich habe verschiedene Leute kennengelernt. Aber ein Beispiel aus den 80er Jahren, schon länger zurück, wäre zum Beispiel die Yvonne Hess. Das ist eine Frau mittlerweile in ihren 70er. Sie ist in den 80er Jahren, wie gesagt, ins Blümli-Quartier gezogen und damals zusammen mit ihrem Mann für 600'000 Franken.
Wahnsinn.
Also ausgekauft, genau. Ja, es war damals nicht super günstig gewesen, aber es war bezahlbar gewesen.
Was haben denn die geschafft?
Sie war Steuerprüferin gewesen bei der Stadt und er hatte eine kleine Immobilienbude gehabt.
Also normale Jobs.
Ja, kann man sagen. Also wenn man ein bisschen etwas gespart hat, wenn man einen guten mittelständischen Job gehabt hat, dann hat man dort etwas kaufen.
Und wie hat es dort ausgesehen, den 80er?
Ja, das hat mir Yvonne Hess auch erzählt. Es war so ein ruhiges Quartier gewesen. Natürlich optisch ziemlich ähnlich, auf den ersten Blick zumindest, weil es kann sich gar nicht so viel verändern. Also das Quartier ist in der Kernzone, steht auch unter Schutz, unter strengem Schutz. Also man kann da nicht irgendwelche Neubauten machen, sondern es muss eigentlich alles so ein bisschen bewahrt bleiben. Es sei ein ruhiges Quartier gewesen, viele ältere Leute, ein bisschen brav, ein bisschen bünzlig, noch nicht so viele Kinder. Es kann aber auch sein, dass das gerade ein eine Zwischengeneration gewesen ist, weil im Blümli-Quartier ist es häufig so, dass die Leute bleiben da so lange drin, wie sie können und dann ganzes weiter, entweder verkauft es oder vererbt es. Und das ist so ein bisschen in Wellen.
Und die Kinder sind irgendwann gekommen. Hat es einen Generationenwechsel wahrscheinlich gegeben, oder?
Ja, hat es immer wieder gegeben. Aber was du so ein bisschen ansprichst, ist, es hat einen grundsätzlichen Wechsel gegeben oder eine neue Entwicklung, die hat so ein bisschen eingesetzt in den 90er Jahren und dann akzentuiert in den Nuller Jahren. Und die ist in ganz Zürich so gewesen, eigentlich fast in allen Schweizer Städten auch. Oder lang ist die Bevölkerungszahl zurückgegangen. Der Trend war eher ins Land, was sie können. Städte nicht so einen guten Ruf, gerade für Familien nicht. Und Anfang der 90er Jahre ist dann so ein bisschen eine Bewegung gegeben, zurück in die Städte. Und es ist wieder hip geworden. Und auch viele Leute, die vorher vielleicht studiert haben, in der Stadt oder sonst als Junge in die Stadt gezogen sind, sind dann nicht mehr ins Land rausgezogen, haben dort etwas gesucht und wollen in der Stadt bleiben. Und dann ist es so ein Quartier wie das Blümli-Quartier, wo so ein bisschen das beides vereint, eben so ein bisschen das Dörfliche mit diesen kleinen Häuschen, diesen Gärtchen und trotzdem noch Stadt und eine Stadt, die wächst, die prosperiert, die sich entwickelt, wo dann auch das vorne im Altstädten noch ein bisschen weit draussen ist, immer näher ans Zentrum gekommen, ist natürlich sehr attraktiv.
Und ich habe deinen Artikel ja gelesen, dort schreibst du zum Beispiel über den Roland Hohmann, der auch in diesen Nullerjahren ins Quartier gezogen ist. Dort war er noch eher studentisch unterwegs mit seiner Partnerin. Heute schafft er für das Bundesamt für Umwelt und ist Gemeinderat bei den Grünen. Er wohnt zusammen mit seiner Partnerin und der Tochter in einem dreistöckigen Häuschen mit Garten am Schneeglöckli-Weg, den wir schon erwähnt haben. Und wie er zu dem Häuschen gekommen ist, hat er uns in einer Sprachnachricht erzählt.
Wir haben das Haus 2004 kaufen. Wir haben 650'000 Franken gezahlt. Und zwar war das so gewesen. Wir haben das Quartier schon gekannt. Freunde von uns haben da gewohnt. Und das hat uns sehr gefallen. Und wo wir dann auf Homegate das Häuschen ausgeschrieben gesehen haben, haben wir uns für einen Besichtigungstermin angemeldet. Wir sind mit dem Velo gekommen. Der Vorbesitzer war ein grüner Lokalpolitiker gewesen. Und weil immer das Anliegen war, dass man aus dem Garten keinen Parkplatz macht, hat er sich schliesslich dann für uns entschieden.
Das ist jetzt genau 20 Jahre her. Er erzählt gerade noch weiter, wie es ihm seither ergangen ist.
Als wir 2004 hier eingezogen sind, war das der Anfang von einem Generationenwechsel im Quartier. Das hat da, wo wir eingezogen sind, vor allem alte Leute gehabt und fast kein Kind. Unsere Nachbarin zum Beispiel, die Hulda, die hat in ihrem Haus seit 1935 gewohnt und sie ist dann etwa 2010 ausgezogen in ein Altersheim und hat ihr Haus weitergegeben an eine Familie mit Kind. Je länger wir da gewohnt haben, umso mehr junge Familien mit Kind sind da eingezogen. Gleichzeitig sind aber auch die Häuschen immer teurer geworden. Es ist immer ein zahlungskräftiges Publikum eingezogen. Ein Beispiel: letzte Woche ist ein Häuschen am oberen Schneeglöckli-Weg zwangsversteigert worden und der Kaufpreis ist 2,25 Millionen gewesen. Und ich muss sagen, wir können uns heute das nicht mehr leisten, da zu wohnen. Wir haben Glück gehabt, dass wir frühzeitig haben können, ein Häuschen erstehen. Und die Preise heute, finde ich, ja, das hat nicht mehr viel zu tun mit dem realen Wert von diesen Häuschen.
Raphael, die Versteigerung am Schneeglöckli-Weg war Anfang September und ist medial sehr umeinander gegangen. Es haben viele Zeitungen darüber berichtet. Das Haus hat, wie wir gehört haben, 2,25 Millionen gekostet. Es ist aber nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, 6 Zimmer gross und 125 Quadratmeter. Das ist eigentlich schon ein stolzer Preis, oder?
Ja, das kann man sicher sagen. Es ist auch ein älteres Haus, das schon länger nicht mehr renoviert worden ist. Und die Bank hat den Verkehrswert dieser Liegenschaft hat sie auf 1,6 Millionen eingeschätzt. Aber bezahlt ist nachher deutlich mehr geworden. Eben die angesprochenen 2,25 Millionen. Das zeigt einfach, die Leute sind wirklich bereit, sehr viel zu zahlen. Man kann natürlich sagen, es ist schon so viel wert, darum gibt es Leute, so viel zu zahlen. Das ist jetzt schon so, dass wenn sie jetzt die Frau, die das gekauft hat, das war eine junge Frau, wie ich gelesen habe, Anfang 30, also wenn sie die jetzt wieder verkaufen würde, die würde sie nicht zum gleichen Preis wieder können verkaufen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt etwas über Wert gekauft hat.
Ja, das zeigt, dass das Quartier noch immer sehr begehrt ist. Es hat sich aber auch einiges verändert und nicht mit allem ist der Roland Hohmann glücklich, wenn er uns erzählt hat.
Eine Sache, die mich stört, ist, dass im Blüebli-Quartier immer mehr Gärten in Parkplatz umgewandelt werden. Das finde ich sehr schade, weil das Blüebli-Quartier ist in den 1930er Jahren ja als Gartenstadt konzipiert und gebaut worden. Und ich denke, eine Qualität von dem Quartier sind halt die schönen Gärten und die vielen Grünräume. Etwas, was mich weniger stört, aber was mich ein bisschen Sorge bereitet, ist natürlich auch die Preisentwicklung im Quartier. Die Häuschen werden immer teurer und für viele Leute sind sie gar nicht mehr erschwinglich. Und so, denke ich, wird das Quartier immer mehr ein Quartier von wohlhabenden Leuten. Das sieht man auch, dass immer grössere und schwerere Autos auf dem Parkplatz rumstehen. Und ich finde das Ganze ein bisschen absurd, weil wir sind da in einem Quartier in Altstetten, in einem ehemaligen Industriequartier und nicht am Zürichberg.
Raphael, deckt sich das mit deiner Recherche und den Gesprächen, die du mit anderen Anwohnerinnen und Anwohnern gehabt hast?
Ja, das kann man schon sagen. Das mit den Autos ist zum Beispiel ein paar Mal genannt worden. Jemand hat auch erzählt, dass überall Gartenbaufirmen am Werk sind. Also früher im Blümli-Quartier haben viele so selber im Garten. Jetzt wird das von professionellen Leuten übernommen. Es haben vielleicht auch Leute gar nicht mehr so Zeit.
Es klingt jetzt aber auch wieder ein bisschen bünzlig, wenn ich das sagen darf, dass man sich über das aufregt.
Ja, das kann sein. Nein, ist auch nicht so. Also muss man sagen, den Leuten gefällt es sehr gut, die dort wohnen. Aber es ist durchaus so, dass die Veränderung, die wird wahrgenommen. Natürlich eben, wie schon gesagt, je nach Perspektive. Die Mieter, ihre Ängste, haben wir gesagt, sind also klar und offensichtlich. Aber auch bei den Hausbesitzern ist so, wohin führt das noch? Was macht das mit unserem Quartier? Auch so ein bisschen das Gefühl, ich könnte mir das, also heute, also das hat der Roland Hohmann hat das gesagt, heute könnte er sich das so ein Häuschen nie mehr leisten. Also es ist so etwas, dort hat er Glück gehabt. Ja, also das beschäftigt die Leute schon und es wird auch weitergehen. Die Hauspreise, die da ausgeschrieben sind, oder die Miete, das wird wie, das geht wie das Buschtelefon durch das Quartier. Das haben wir viel gesagt, dass man das richtig so sagt, ja, hast du gesehen und das, und das ist ja unglaublich und so. Und klar, wer sind die Neuen? Das fragen sich auch alle.
Man kennt sich natürlich, die gehen so Sachen um.
Absolut. Das muss man auch sagen, das ist vielleicht auch noch wichtig, wenn man so ein bisschen dazukommt. Was sind denn so ein bisschen Treiber von dieser Entwicklung, also die Leute, die wollen ins Blümli-Quartier kommen, die sind eigentlich, kann man sagen, die Preise hochtreiben. Mhm. Sie wollen unbedingt dorthin kommen, sind bereit und fähig, solche Preise zu zahlen. Aber wenn man mit ihnen redet, dann es ist ihnen ein grosses Anliegen, irgendwie das Quartier nicht zu verändern. Also sie wollen, sind überhaupt nicht Leute, die irgendwie so, hoppla, jetzt komme ich und zeige jetzt mal da, was ist, sondern ich habe auch mit Leuten geredet, die zuerst mit mir reden oder mitmachen beim Artikel und gefunden, ja, ich hätte jetzt doch lieber einfach mal da gut ankommen. Also es ist ein grosses Bedürfnis, da in die gewachsene Gemeinschaft, wo das Quartier sicher ist, sich da einzufügen und da mitmachen. Und auch wenn ihnen das natürlich bewusst ist, es ist so ein bisschen ein Paradox, sie wollen in das Quartier so, wie es ist. Und
haben Angst vor Veränderung
und dann, genau, oder? Wo sie natürlich ein Stück weit herbeiführen.
Ja.
Indem sie sich ihren Traum verwirklichen, was ja überhaupt nicht verwerflich ist.
Ja, genau. Hast du auch Leute kennengelernt, die gefunden haben, jetzt ist mir zu viel Veränderung, ich gehe jetzt da weg?
Nein, das habe ich nicht kennengelernt. Also,
es bleiben alle, die mal dort sind.
Ja, also wir haben sogar viel gesagt, wer kann, bleibt im Blümli-Quartier. Also das haben wir wirklich für verschiedene Leute gesagt. Und ich habe auch von Leuten erfahren, die zum Beispiel Familien, die sich die Eltern getrennt haben, die dann bewusst gesagt haben, wir wollen da bleiben und darum versuchen wir uns irgendwie zu arrangieren, auch wegen der Kinder, weil es für die Kinder so lässig ist, da zu wohnen und da aufzuwachsen. Also das ist sehr stark gewesen. Die einzige Person, die gesagt hat, so gewisse Sachen, gewisse Entwicklungen fänden sie jetzt auch nicht so toll im Blümli-Quartier, ist jemand, der hat müssen gehen, die sich nicht mehr hat können leisten, dort zu wohnen. Wir kommen dann später auf sie zu reden. Und sie hat ganz bewusst gesagt, das ist ihr aber erst aufgefallen, wo sie dann hat müssen gehen, wo sie dann gefunden hat, ja, das ist mir jetzt doch auch ein bisschen posch geworden, teilweise da. Oder, ja, die vielen Autos und so, die teuren Autos. Vorne hat sie, das hat sie selber gesagt, das hat sie nicht gestört, sondern vorne ist sie, solange sie können dort wohnen konnte, hat sie es toll gefunden. Und erst jetzt, wo sie muss gehen, dann ist es vielleicht ein bisschen Trotz oder so, haben sie, ja, es ist jetzt auch nicht genau das, was mal war.
Wieso hat sie denn müssen gehen?
Ja, das war Yvonne Kunz, auch eine Hauptprotagonistin von meinem Artikel. Sie hat lange dort gewohnt, auch ihre Tochter dort grossgezogen als Mieterin. Und irgendwann hat dann ihre Vermieterin Eigenbedarf angemeldet.
Passiert auch häufig, oder?
Ja, ist so ein typischer Fall, genau.
Und dann ist sie raus und wer ist dann reingekommen in die Wohnung?
Ja, also heute. Das mit dem Eigennutzung hat dann nicht ganz geklappt, aus verschiedenen Gründen, aus privaten Gründen. Ich kenne die auch nicht ganz genau. Jetzt wohnt der WG dort. Das sind vier junge Leute, so Mitte 20, die dort wohnen.
Mhm.
Aber deutlich mehr zahlen. Also sie zahlen jetzt 4'500 Franken und die Yvonne Kunz hat vorhin knapp 3'000 gezahlt.
Wow, ohne dass etwas gemacht worden ist.
Es ist schon etwas gemacht worden, okay. Aber nicht viel. Also man sieht es, von draussen sieht man es eigentlich nicht. Deine sind Sachen gemacht worden, aber es ist jetzt nicht irgendwie komplett saniert, überhaupt nicht.
Und wo ist denn sie jetzt hin, die Yvonne Kunz?
Ja, sie hat natürlich versucht, zuerst zu bleiben, hat im Blümli-Quartier etwas gesucht, hat aber nichts gefunden, jedenfalls nichts Bezahlbares für sie und ist dann schlussendlich in der Agglomeration gelandet, in der Nähe vom Flughafen. Aber sie sagt, es sei okay. Also sie hat ein schönes Häuschen dort gefunden. Auch. Aber ja, hat schon mit sehr viel Trauer und auch ein Stück Bitterkeit das Quartier verlassen.
Das ist auch eine Geschichte, die ich viel höre. Die Leute, die aus der Stadt rausgehen oder in die Aglo, weil es da nicht mehr zahlbar ist.
Genau.
Ein kurzer Einschub, das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus, wir schauen dort an, wo andere wegschauen und arbeiten für eine gerechte Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App. beobachter.ch/app. Raphael, wir haben jetzt lange über das Zürcher Blümli-Quartier geredet und angetönt, dass es so Entwicklungen in der ganzen Schweiz gibt. Wo ist es denn besonders schlimm?
Also ganz kurz. Überall, wo es schön ist, wo es gut erschlossen ist und wo die Wirtschaft brummt. Das sind Städte oder eben, wie schon angesprochen, 10 Gemeinden. Es gibt schon Unterschiede. Also Zürich, Genf, Zug, das sind so die teuersten Städte. Allgemein Städte sind heutzutage sehr teuer. Inzwischen auch fast alle Quartiere. Es gibt keine günstigen Quartiere mehr in Schweizer Städten. Natürlich auch, weil viele sind aufgewertet worden. Es ist attraktiver, in der Stadt zu wohnen heute. Das Blümli-Quartier ist natürlich als so urbane Idylle ein absolutes Paradebeispiel für das.
Mhm. Und was ich mich schon die ganze Zeit frage, so die urbane Idylle und so die Kleinquartiere, ist das denn überhaupt noch zeitgemäss? Wir haben Wohnungsnot, wir verdichten überall. Haben die Leute Anspruch, in so einem Quartier zu wohnen?
Ja, Anspruch. Nein, das glaube ich, kann man so nicht sagen. Also ganz grundsätzlich ist es so, dass das Blumenquartier, also das kann kein Modell für die Schweiz sein. Das kann man auch nicht, wenn man das jetzt einfach exportieren, einfach überall noch auf dem Land Blümli-Quartier herstellen. Also es wird zu einer noch viel grösseren Zersiedlung führen, als wir jetzt schon haben. Die sind, es wird keine neuen wirklichen Blümli-Quartier mehr geben. Das macht sie natürlich auch so beliebt, weil es bleibt trotzdem ein Wunsch und ein Traum von sehr vielen Leuten. Ich würde sogar sagen, fast von den meisten würden eigentlich gerne so wohnen, so ein bisschen in einem kleinen, netten Häuschen, viel grün, familiär und natürlich trotzdem gut erschlossen. Diese Wohnform ist immer noch extrem attraktiv, begehrt. Und weil sie nicht mehr grösser werden kann oder weil man sie nicht vermehren kann, erst recht nicht in der Stadt so begehrt und darum auch immer teurer.
Wir bräuchten aber andere Wohnformen, das sagt auch Fabienne Hölzel. Du hast mit ihr für deinen Artikel geredet, sie ist Stadtplanerin und befasst sich mit den Zukunftsformen des Wohnen. Wir haben sie gefragt, was so die grössten Herausforderungen sind und sie hat geantwortet, dass es natürlich nicht einfach eine Meinung gibt, weil es viele verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Interessen gibt, die eine Rolle spielen. Es gäbe aber Faktoren, wo sich die meisten Expertinnen und Experten einig sind. Zum Beispiel, dass der Klimawandel berücksichtigt werden muss. Das heisst, man nutzt, was man schon hat. Und dann hat sie in einer Sprachnachricht nochmal einen Punkt angesprochen, den ich spannend gefunden habe.
Was ich glaube, was auch ganz wichtig wird sein, und da sind wir nicht so richtig gut in dem Bauen für die Zukunft, ist so ein bisschen die Mehrfachnutzung. Das ist einfach ein Denken, das noch sehr stark nach wie vor in der Moderne verhaftet sind. Und wir gehen immer davon aus, dass etwas, eine Fläche, primär eine Nutzung hat. Das ist auch im Gesetz leider häufig so verankert. Und Mehrfachnutzung, sowohl von Infrastrukturen, von Freiflächen, als auch von Gebäuden, würde uns natürlich erlauben, die Sachen effizienter zu nutzen.
Raphael, Stichwort Mehrfachnutzung. Kennst du Beispiele für das?
Ein ganz besonders gutes Beispiel ist das Schulhaus Schütze am Escherwiesplatz in Zürich. Dort ist der Pausenplatz ist auch ein Spielplatz. Er ist ein Quartiertreffpunkt, wo man sich bis spät in die Nacht trifft. Auch das Schulhaus selber, da drin hat es eine öffentliche Bibliothek. Es hat ein Quartiercafé, wo teilweise geöffnet ist. Die Aula kann gemietet werden vom Quartierverein. Der Quartierzentrumstreffpunkt ist dort. Also dort findet die Mehrfachnutzung schon statt. Es ist nicht nur das Schulhaus, sondern viel mehr und wird darum auch viel intensiver genutzt.
Und Fabienne Hölzel hat uns erzählt, dass die Mehrfachnutzung besonders wichtig ist, weil sich die Gesellschaft stark verändert hat in den letzten Jahren. Also wer arbeitet, wo arbeiten wir? Ist das daheim? Ist das in einem Büro? Wer pflegt Kinder? Wer ältere Menschen? Wie gehen wir mit Zuwanderung um? Das alles sind Herausforderungen, die die Stadtplanung mitdenken muss.
Wir planen viel planen, weil das ist ja schon in unserer Berufsbezeichnung drin. Und haben das Gefühl, wir wissen genau, was wir planen und was rauskommt. Und es ist eben nicht so. Es gibt nicht Simsalabim und man kann einfach die Probleme lösen. Mein Vorschlag wäre, dass man würde versuchen, das ist jetzt auch nicht neu und ich bin jetzt im Übrigen auch nicht die Einzige, die das sagt, aber dass man würde versuchen, experimenteller zu arbeiten, auch kleiner zu denken.
Zusammengefasst sagt sie, man muss neue Bauformen zuerst auf kleinen Flächen ausprobieren und dann schauen, wie es bei den Menschen ankommt. Ich wollte weiter wissen, wie denn eine moderne und sinnvolle Stadtplanung aussieht.
Also, ich glaube, sehr viel ist einfach tatsächlich schon bauen, gerade in der Schweiz. Und ich glaube, es geht jetzt wirklich mehr darum, wie wir das, was wir haben, können besser nutzen, mehrfach nutzen und flexibler nutzen. Und ich bin auch der Meinung, dass in der Schweiz nach wie vor zu viel abgerissen wird, dass man mehr könnte, mit dem Bestand machen. Und eben, da spielt das Thema von der Mehrfachnutzung eben wieder drin.
Fabienne Hölzel sagt auch, wir müssen dichter bauen. Aber nicht einfach irgendwie, sondern qualitativ hochwertig. So, dass die geschaffenen Räume sinnvoll genutzt werden. Wenn ich das alles höre, gibt mir das einerseits Sicherheit. Das Problem ist erkannt und es gibt viele schlaue Menschen, die unsere Zukunft denken. Es beruhigt mich aber trotzdem nicht ganz, weil meine Realität ist einfach, dass viel weniger Personen sich das Haus leisten können, dass viel mehr Leute aus Städten wegziehen, dass Mieten steigen. Kann man dem nicht auch irgendwie entgegensteuern, Raphael?
Ja, also es ist schwierig, also wirklich Besserung in sich sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Wie schon angesprochen, allgemein wird zu wenig gebaut und wenn, dann eigentlich weit weg von den Zentren, was nicht die Lösung sein kann. Die Verdichtung, die mehr oder weniger alle wollen, die auch immer wieder von der Politik und von der Raumplanung angemahnt wird, ist schwieriger umzusetzen, als man gedacht hat. Und wenn die Nachfrage weiterhin so hoch bleibt und das Angebot so klein, dann bleibt einfach, dann sind Häuserpreise, zum Beispiel in der Stadt, also die bleiben unbezahlbar. Bei Mieten ist das Problem, dass kleine Wohnungen für Gutverdiener, für Investoren viel lukrativer sind, als günstige Familienwohnungen zu erstellen. Grundsätzlich muss man sagen, dass es müsste viel mehr und dichter gebaut werden, dass der Markt einigermaßen funktioniert. Das Angebot müsste deutlich steigen. Das viel dichter bauen erlaubt die BZT aber häufig nicht. Oft ist auch der politische Wille dazu nicht wirklich vorhanden.
Darf ich schnell unterbrechen? Was ist BZU?
Das ist die Bau- und Zonenordnung.
Ah, oh, das ist für dich ganz ein geläufiges, ganz eine geläufige Abkürzung.
Ja, genau. Das gibt es einfach. Jede Gemeinde hat ihre BZU. Und genau, das ist auch das Problem, dass eigentlich von oben so der grundsätzliche Willen ist schon da. Wir müssen dichter bauen, wir müssen Innenentwicklung, Mehrfachnutzung, all die Sachen sind eigentlich in der übergeordneten Planung sind die vorhanden. Aber wenn es dann ins Konkrete geht, bis jede Gemeinde mal ihre BZO angepasst hat, wo mehr Verdichtung zulässt, wo sinnvolle Verdichtung zulässt, wo das fördert, was man eigentlich das Wünschenswerte, da braucht es einfach sehr lang und da gibt es auch verschiedene Widerstände dagegen.
Ich habe auch schon vom Mietdeckel gelesen. Was ist denn das?
Ja, das ist eine Idee, die die linken Parteien immer wieder einbringen, dass man die Mieten irgendwo festschreibt, dass die nicht einfach noch stärker können erhöht werden. Es ist aber umstritten, auch über die Auswirkungen von dem. Es gibt ausländische Städte wie in Berlin, wo man das schon probiert hat, mit mäßigem Erfolg. Was vielleicht sich zu überlegen wäre, ob man besser kontrollieren würde. Es gibt ja Renditenbeschränkungen. Man kann nicht unbegrenzt Renditen machen, aber das wird kaum kontrolliert. Es gibt eine Studie, die der Mieterverband in Auftrag gegeben hat, aber doch eine Studie, die sagt, dass im Schnitt 370 Franken zu viel gezahlt wird pro Wohnung. Man sagt, es ist kompliziert, das besser zu kontrollieren, aber es gibt vielleicht schon Möglichkeiten, wo man das könnte. Und da wäre vielleicht ein Hebel, den man ansetzen könnte.
Ich wollte gerade sagen, auch Vermieterinnen und Vermieter haben ja einen entscheidenden Einfluss darauf, wo und wie wir wohnen. Oft haben sie auch nicht den besten Ruf. Ist das zu Recht? Sind das Abzucker?
Nein, das kann man generell sicher nicht so sagen. Was das Problem ist, und was wir auch schon ein bisschen angesprochen haben, ist schon, also institutionelle Anleger und Firmen sind ja quasi durch ihr Geschäftsmodell auch verpflichtet, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Das beißt sich einfach per se mit den Interessen der Mietenden oder meistens. Da muss man sagen, viele, die relativ günstig wohnen, die wohnen bei privaten Vermietern. Dort ist es vielleicht schon so, dass ein paar sich sagen, ja, für mich stimmt das so, ich könnte mehr verlangen, aber ich muss nicht. Für mich ist okay so, ich muss nicht renovieren, ich muss nicht noch mehr rausholen aus der Liegenschaft, ich hole ja genügend raus. Es gibt auch wirklich bewusst soziale Vermieter. Es gibt schon auch, ich habe auch schon über die geschrieben in einem Artikel. Es gibt auch einen Verband, der das faire Vermieten bewusst in seine Fahne geschrieben hat. Der heisst Casa Fair und ist so ein Alternativverband zum Hauseigentümerverband. Natürlich viel kleiner. Grundsätzlich kann man sagen, in der Tendenz ist es für Mieter nicht so eine gute Entwicklung, dass immer mehr professionelle Vermietung von Liegenschaften oder von Häusern und Wohnungen übernehmen, weil die eben einfach professionell Geld aus dem rausholen. Es ist aber auch nicht so, dass die Privaten einfach per se weniger Geld rausholen. Es gibt sogar eine Studie vom Bund, die zeigt, dass für die Gleichwohnung im Schnitt die Privaten nicht weniger verlangen, anstatt Immobilienfirmen oder Pensionskassen. Ich glaube, es gibt gewisse Private, die auf eine Art und Weise abzocken, die sich professionell nie erlauben können. Auf der anderen Seite gibt es solche, die sehr fair sind oder aus anderen Gründen einfach viel weniger verlangen, als sie eigentlich könnten.
Mich macht das so ein bisschen hilflos. Man ist ausgesetzt irgendwie. Also entweder hat man Glück und man findet einen fairen Vermieter oder man findet ein günstiges Haus und sonst sucht man ewig.
Ja, das...
Es ist ja so. Wir haben jetzt lange geredet und ich habe das Gefühl, wir haben gleich nur einen Teil der Herausforderungen und der Lösungen angesprochen. Das Thema ist mega komplex und vielschichtig. Aber mir brummt ein bisschen den Kopf. Wie schaust denn du in die Zukunft nach all deinen Recherchen und Artikeln? Bist du trotz allem noch zuversichtlich?
Wenn ich das so als Journalist die ganze Entwicklung anschaue, nicht allzu sehr. Ich sehe die Probleme und sehe relativ wenige Lösungen. Wenn ich es aber so von einer ganzheitlichen Ebene anschaue, dann habe ich das Gefühl, doch viele Leute sind eigentlich zufrieden, wie sie wohnen. Und es gibt auch Studien, die das belegen. Nicht jeder kann ein Häuschen besitzen und nicht jeder kann im Blümli-Quartier wohnen. Aber ich finde schon, dass wir dafür schauen müssen, dass auch Leute mit geringerem Budget anständig in einer Stadt wohnen können.
Das war Beobachter Radar mit Raphael Brunner und mir, Jasmin Hilbling. Wer mehr über das Blümli-Quartier wissen möchte, schaut am besten unsere Shownotes. Dort finden Sie auch Links zu unseren Artikeln über den Wohnungsmarkt und die Wohnungsnot. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald!